Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Kaum ein Schriftstück hat das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Deutschland mehr beeinflusst als der sogenannte Reichsdeputationshauptschluss, der heute vor 220 Jahren vom damaligen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches unterzeichnet wurde. Vor allem reicht dieser Einfluss bis in die Gegenwart und seine Folgen, die werden gerade in diesen Tagen kontrovers diskutiert in der Politik. Im Kern war der Beschluss der rechtsrheinischen Landesfürsten eine faktische Enteignung der Kirchen, die dafür bis heute entschädigt werden, die sogenannten Staatsleistungen. Bis heute sind es mehrere 100 Millionen Euro pro Jahr. Was die Politik in Deutschland schon ändern will seit Jahrzehnten, was die amtierende Ampelkoalition sich dezidiert auch in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen hat. Doch so einfach abhaken lassen sich diese Staatsleistungen nicht, auch weil die historischen Gründe dafür weiterhin ja Geltung besitzen. Die Geschichte des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803, die ist komplex und unser Autor Alfred Schmitz hat sich auf die Spuren dieser Geschichte begeben.
Im Herbst 1794 besetzen französische Truppen die gesamte linksrheinische Region. Städte wie Köln, Bonn, Koblenz, Mainz, Worms gehören fortan zum französischen Staatsgebiet. Für die überwiegend katholische Bevölkerung hat das weitreichende Folgen. So gilt ab sofort das postrevolutionäre, sehr weltlich orientierte französische Rechtssystem, das zum Beispiel nur noch die Zivilehe als rechtsgültig anerkennt und Scheidungen zulässt. Der bislang starke Einfluss der Kirche auf das Leben der Menschen wird eingeschränkt. Die französischen Besatzer suchen nach einer neuen Möglichkeit, sich am Eigentum der vielen Klöster zu bereichern, die sie als unnütz für Staat und Gesellschaft erachten. Anders als im französischen Kernland, wo man im Revolutionsjahr 1789 das gesamte Kirchengut zu Staatseigentum erklärt und die meisten Orden aufhebt, verlangt man von den linksrheinischen Klöstern zunächst hohe finanzielle Zwangsabgaben, was in einem Kölner Stift zu einer wahren Verzweiflungstat führt. Dazu Joachim Oepen, Historiker und stellvertretender Leiter des historischen Archivs des Erzbistums Köln.
Da wird dann zum Beispiel der in St. Severin der Schrein, der goldene Schrein des heiligen Severin eingeschmolzen, weil sich die Stiftsherren nicht anders wissen, diese Kontribution zu bezahlen, als eben da ihre Sachen zu verhökern letztlich. Was anderes ist, dass zum Beispiel Orden verboten wird, neue Mitglieder aufzunehmen. Und das hätte ja auf kurz oder lang zu deren Aussterben geführt. Also das heißt, die Institutionen, die geistlichen Institute bestehen weiter, aber haben halt unter ganz empfindlichen Einschränkungen zu leiden.
Einige Jahre später will Napoleon Bonaparte als erster Konsul Staatslenker der Republik Frankreich die Maßnahmen gegen die Klöster in den annektierten Gebieten verschärfen. Der komplette linksrheinische Klosterbesitz soll zugunsten der französischen Staatskasse enteignet werden. Um dafür das Plazett vom Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Pius VII., zu erhalten, handelt er mit dem Heiligen Stuhl einen Staatskirchenvertrag aus, der als Konkordat von 1801 in die Geschichte eingeht.
Konkret heißt das, dass der Papst die Aufhebung von Klöstern und Stiften, die in Innerfrankreich ja schon längst passiert sind, seit 1789, im Prinzip sanktioniert und ein Stillhalten zusichert für künftige Aufhebungen von Klöstern und Stiften. Das Konkordat ermöglicht dann den Franzosen Napoleon die Aufhebung der Klöster und Stifte, was dann eben ein Jahr später passiert, 1802. Und das ist dann im Linksrheinischen der eigentliche Akt der Säkularisation.
Besonders Köln ist von den Klosterschließungen der ersten Säkularisationswelle betroffen. Bis Ende des Jahres 1802 werden innerhalb des Stadtgebietes rund 70 geistliche Gemeinschaften aufgehoben und enteignet. Im gesamten Kölner Erzbistum sind es über 200 Klöster und Stifte. Ausgenommen von der Maßnahme sind lediglich jene Einrichtungen, die sich zum Wohl der Allgemeinheit, der Krankenpflege oder des Unterrichts widmen. Die Barmittel der Klöster werden vom Staat sofort eingezogen, Ländereien und Gebäude zugunsten der Staatskasse meistbietend versteigert. Warum sich Papst Pius VII. Auf die Bedingungen des Konkordats einlässt, ist eine Mischung von welt- und kirchenpolitischem Kalkül und einer diplomatischen Abwägung von Staats- und Kircheninteressen. Das Konkordat beruht auf einem Entgegenkommen beider Seiten, wobei Napoleon Bonaparte jedoch am längeren Hebel sitzt. Dazu der Historiker Wolfgang Rosen, Experte für Klostergeschichte im Rheinland.
Die machtpolitischen Verhältnisse waren so, Napoleon war so stark in Europa, dass also der Papst letztlich dem auch zustimmen musste. Und Napoleon andererseits war auch bedacht auf einen Ausgleich mit der Kirche, also diese ganz radikal antikirchliche Politik der Französischen Revolution und dann vor allen Dingen natürlich unter Robespierre. Die hat Napoleon dann etwas ausgeglichen. Er wollte einen Ausgleich haben mit der Kirche, denn er sah, ohne Kirche komme ich eben auch nicht hier voran. Ich kann die Länder zwar erobern, aber ich möchte sie natürlich auch verwalten. Ich möchte auch da Ruhe haben und ohne Kirche wäre das nicht gegangen.
Immerhin wird durch das Konkordat der Katholizismus in Frankreich und den besetzten linksrheinischen Territorien als Religion der Mehrheit der Franzosen anerkannt und somit rechtlich abgesichert. Im Gegenzug stimmt der Papst zu, alle bisherigen Bischöfe ihres Amtes entheben zu lassen und dem französischen Staat das Vorschlagsrecht für deren Neubesetzung zu überlassen. Ihre Besoldung soll nun jedoch über den Staatshaushalt finanziert werden, als Ersatz für die enteigneten Kirchengüter. Nachdem die Säkularisation links des Rheins Ende 1802 komplett und reibungslos abgeschlossen ist, folgt schon kurze Zeit später der nächste Schritt. Ende Februar 1803 verfassen die mächtigsten deutschen Landesfürsten im alten Rathaus von Regensburg den Reichsdeputationshauptschluss. In Paragraph 35 heißt es:
Alle Güter der Stifte, Abteien und Klöster werden zur freien und vollen Disposition der Landesherren, sowohl zum Behufe des Aufwands für den Gottesdienst, Unterricht und andere gemeinnützige Anstalten, als zur Erleichterung ihrer Finanzen überlassen, unter dem bestimmten Vorbehalt der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen und der Pensionen für die aufgehobene Geistlichkeit.
Am 27. April 1803 wird der Reichsdeputationshauptschluss dem römisch-deutschen Kaiser zur Ratifizierung vorgelegt. Mit seiner Unterschrift macht Franz II. Nun auch die Säkularisation der Klöster rechts des Rheins möglich. Bis auf wenige Ausnahmen werden sämtliche Klöster geschlossen und enteignet. Die geistlichen Fürstentümer werden aufgelöst, deren Territorien unter den weltlichen Fürsten neu aufgeteilt. Diese Flurbereinigung hat auch Konsequenzen für die Besetzung des Reichstages. Der politische Einfluss durch die katholische Kirche ist gebrochen, das baldige Ende des Heiligen Römischen Reiches besiegelt. Rückblickend hatte der Habsburger Kaiser damals keine andere Wahl. Der politische und militärische Druck des immer mächtiger werdenden Frankreichs war zu groß. Dazu noch einmal Historiker Wolfgang Rosen.
Das Alte Reich existierte ja nicht mehr in der Form. Linksrheinisch war es schon abgetrennt, amputiert sozusagen. Im rechtsrheinischen Bereich war es also auch nicht nur ein Flickenteppich, sondern es waren zum Teil, gab es dann Satellitenstaaten Napoleons. Und er sah dann auch die reichsweite Rolle, die kann er nicht mehr spielen. Aber er war noch Habsburger Herrscher und es gab eben noch die innerösterreichischen Lande und die Lombardei etc., also alles, was zum Habsburger Bereich gehörte. Und da hat er das gemacht, was natürlich so ein Vorsteher einer Dynastie macht. Er beschränkt sich auf seinen Herrschaftsbereich.
Durch den Reichsdeputationshauptschluss werden die rechtsrheinischen Landesfürsten für Gebietsverluste entschädigt, die sie durch die französischen Enteignungen im Linksrheinischen erlitten haben. Im Gegenzug verpflichten sie sich unter anderem, den unzähligen freigesetzten Ordensleuten ein Ruhegeld zu zahlen. Auch der Reichsdeputationshauptschluss spielt wieder Napoleon Bonaparte in die Karten. Die größten Gebietsgewinne bei der Umverteilung des Klostervermögens machen seine Vasallenstaaten Württemberg und Bayern. Sie werden durch Napoleons Gunst zu Königreichen und zu seinen wichtigsten Verbündeten gegen Preußen und Österreich. Aus Sicht des Kölner Historikers Joachim Oepen hat die Säkularisation trotz der großen Enteignungen nicht nur negative Auswirkungen für die Kirche als Institution und für das christliche Leben im Deutschland des 19. Jahrhunderts. Viele Ordensleute, die ihre geschlossenen Klöster verlassen müssen, gehen in die ja immer noch bestehenden Kirchengemeinden und können sich auf die Seelsorge konzentrieren. Die Kirche ist auf einmal wieder näher an der Basis. Das bestätigt auch Historiker Wolfgang Rosen.
Der Klerus hat sich dann auch gewandelt von einer Adelskirche in eine Bürger- und Bauernkirche. Gerade im katholischen Bereich sind auch sehr viele bäuerliche Schichten eben zum Zuge gekommen, Priester zu stellen. Es gab zwar vorher auch schon, aber jetzt wirklich verstärkt. Und es hat sich dann ein katholisches Milieu dann ausgebildet, dann nachher also im Zusammenspiel oder im Gegeneinanderspiel mit der preußischen Herrschaft, dann eben auch so eine Art katholische Gegengesellschaft und wie gesagt ein katholisches Milieu bis hin zum katholischen politischen Bewegungen. Das hat letztlich noch bis heute Auswirkungen.
Auswirkungen bis heute hat die Säkularisation aber vor allem auch mit Blick auf die staatlichen Gegenleistungen, die aus den Enteignungen von damals resultieren.
Das sind eben diese historischen Staatsleistungen. Es geht also ganz konkret darum, dass etwa vor allem Bistümer, Domkapitel, Bischöfe vom Staat unterhalten, bezahlt wurden. Und das sind diese Staatsleistungen, die bis auf den heutigen Tag bestehen und die ja ganz stark in der öffentlichen Diskussion sind, weil das natürlich auch irgendwie heute schwierig zu vermitteln ist, dass nach 220 Jahren immer noch diese Staatsleistungen gezahlt werden.
Und das in einer Zeit, in der die Kirche erneut große Umbrüche erlebt.
220 Jahre alt, religionspolitisch aber immer noch ein heißes Eisen. Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Alfred Schmitz war das über die Geschichte dieses bis heute einflussreichen Gesetzestextes.